Deutschland ist ein Autoland. Das zeigt einmal mehr die aktuelle Debatte zum Beispiel um die Spritpreisbremse oder aber das gescheiterte Tempolimit auf deutschen Autobahnen, das die Ampelkoalition dann doch nicht in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Automobilität scheint der Politik wichtiger als Klimaschutz. Dafür sorgt auch eine starke Autolobby. Aber auch gesellschaftlich ist das Auto nach wie vor das wichtigste Individualverkehrsmittel. Laut der Mobilitätsexpertin Katja Diehl sollte es allerdings möglich sein, ein Leben ohne ein eigenes Auto führen zu können. Und zwar in der Stadt, auf dem Land, für Menschen mit geringem Einkommen, für Frauen und Familien. Es braucht eine inklusive und klimagerechte Verkehrswende. Das fordert Katja Diehl in ihrem aktuellen Buch Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt. In ihrem Buch entwickelt sie eine Zukunft, die mehr Lebensqualität sowohl in Städten als auch auf dem Land bietet. Wie diese Zukunft aussehen könnte und wie man dahin kommt, darüber spreche ich nun mit Katja Diehl, die nicht nur heute Abend in Halle zu Gast ist und aus ihrem Buch liest, sondern die nun auch am Telefon zugeschaltet ist. Guten Morgen, Frau Diehl, schön, dass Sie heute Morgen dabei sind.
Ja, guten Morgen, danke für die Einladung.
Frau Diehl, da möchte ich gleich ganz direkt mal wissen, wie kommen Sie denn heute Abend nach Halle?
Also natürlich mit der Bahn. Mein Klapprad ist leider gerade in Reparatur. Normalerweise hätte ich es immer dabei, weil das für mich immer die beste Kombination ist. Das kann man ja so klein falten, dass es ein Gepäckstück ist, also auch nicht bezahlt werden muss. Und dann stelle ich das immer bei mir an den Sitz oder sonst wohin, wo es Raum findet und kann direkt, wenn ich irgendwo ankomme, auch weiterfahren. Von daher bin ich auf jeden Fall ohne Auto unterwegs.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind anscheinend auch Klappradfahrerin. Da würde mich an der Stelle auch interessieren, wenn Sie jetzt die Wahl hätten, was wäre denn Ihr alltägliches und liebstes Verkehrsmittel der Wahl?
Also ehrlich gesagt will ich mich da überhaupt nicht festlegen, weil es gibt für mich auch, also ich habe einen Führerschein, großes Auto an dieser Stelle und ich fahre auch Auto. Wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern auf den ländlichen Raum will und bestimmte Strecken sind da manchmal auch gesperrt bei der Bahn, dann nehme ich auch das Auto. Es ist aber bei mir nicht das Lustprinzip, sondern eher das Frustprinzip, weil ich von Hamburg aus kommend meistens schon am Elbtunnel hängen bleibe. Ich würde gerne, wenn ich unterwegs bin, egal mit welchem Verkehrsmittel, mich sicher fühlen, mich gut fühlen, mich gesehen fühlen. Und das ist auf dem Rad zum Beispiel aktuell nicht der Fall.
Ja, und ich möchte jetzt mit Ihnen ins Gespräch kommen über Ihr Buch Autokorrektur, das Sie jetzt ja neu herausbringen und das Sie heute Abend auch in Halle vorstellen wollen. Und ich habe jetzt vorhin mal so einen kurzen Blick in die Leseprobe geworfen und genau, gehe jetzt auch zu Beginn direkt mal in die Vollen. Nämlich bevor es ja überhaupt mit der Einleitung losgeht, gibt es zu Beginn einen kurzen einleitenden, erklärenden Text, in dem Sie zum Beispiel darauf verweisen, dass Sie sich teilweise auf Quellen beziehen, die ein binäres Geschlechtersystem reproduzieren und verwenden im Weiteren auch Begriffe wie Heteronormativität. Diese Begriffe, die kennen ja jetzt nicht alle, verstehen nicht alle und werden vielfach vielleicht sogar auch abgelehnt. Nicht falsch verstehen, ich bin da ganz bei Ihnen, aber mich interessiert an der Stelle, für wen haben Sie das Buch geschrieben?
Ich habe das Buch nicht für eine bestimmte Gruppe geschrieben, sondern für die 60 Personen, die ich für das Buch interviewt habe und die gehören in diesen Raum. Und mir ist durchaus bewusst, dass man bei meinem Buch vielleicht auch erstmal reinkommen muss und sich die Mühe auch machen muss, wenn man Begriffe nicht versteht, diese im Internet nachzuschlagen. Das mute ich den Leuten aber zu. Ich wollte einfach den Menschen, die ich interviewt habe, die mir ihre Zeit gewidmet haben, mit mir über Mobilität zu sprechen, zeigen, ich sehe euch. Und da gehört es einfach für mich dazu, höflich zu sein, beziehungsweise auch nicht zu verheimlichen, dass ich ein bisschen weiter vielleicht schon denke, als es so die normale Gesellschaft tut. Und das darf auch ein bisschen provozieren, weil ich glaube, wir müssen anders denken. Und es ist überhaupt nicht schlimm, Dinge nicht zu wissen. Es ist nur schlimm, sie deswegen auch abzulehnen. Und das Internet ist ja für uns alle verfügbar.
Das stimmt. Dann hangeln wir uns mal weiter entlang. Am Buch im Vorwort Ihres Buches Autokorrektur schreiben Sie ja dann, unser gesamtes Verkehrssystem wurde in der Vergangenheit analog dem patriarchalen System, in dem wir leben, von einer Gruppe von Personen gestaltet. Männlich, weiß, cis, heterosexuell und wohlhabend. Das so entstandene Muster besteht bis heute fort. Wie zeigt sich dieses Muster denn in der heutigen Verkehrspolitik und im Verkehrssystem?
Ja, ich glaube, wir müssen nur auf die aktuellen Dinge schauen, ne? Also ich bin ziemlich sauer, dass es wieder mal um Spritpreisbremse geht, dass es um Tankgutscheine geht, dass Menschen, die nicht ein Auto haben, und das sind mindestens 13 Millionen, weil es gibt 13 Millionen erwachsene Menschen ohne Führerschein in Deutschland, es werden noch weit viel mehr Millionen sein, die gar keinen Zugriff auf eigene Automobilität haben, die werden nicht berücksichtigt. Es gibt steigende Energiepreise, es gibt steigende Lebensmittelpreise, da wird sich so eine Bremse nicht ausgedacht. Es gibt Menschen in Armut, es gibt Menschen, die auch bestimmte körperliche Einschränkungen haben, warum sie kein Auto fahren dürfen. Und an die wird nicht gedacht, die sind unsichtbar. Und das ist etwas, wo ich mich bestätigt fühle, dass da wieder mal, und die Gruppe, die Sie gerade genannt haben, das sind ja auch, der Verkehrsminister ist aus dieser Gruppe, Christian Lindner ist aus dieser Gruppe, die stellen Entscheidungen, wo ich sage, vielleicht ist es noch nicht mal böswillig, will ich gar nicht unterstellen, aber sie sehen die Menschen nicht, die wirklich unter dieser ganzen Mobilitätsmisere, in der wir stecken, leiden.
In Ihrem Buch gibt es ja dann auch gleich zu Beginn ein Kapitel, das benannt ist mit nicht-männlicher Mobilität. Inwiefern ist denn das Auto eine männliche Form der Mobilität, beziehungsweise wie lassen sich denn Emanzipation, Feminismus und Mobilitätswende miteinander vereinen?
Also mir ist total bewusst, dass es natürlich ein Zeichen der Emanzipation der Frau ist, dass immer mehr Frauen auch Auto fahren, dass es immer mehr Zweitwagen gibt in der Familie, dass auch zum Beispiel Frauen in Positionen geraten, wo ein Dienstwagen dazugehört. Ich warne aber davor, dass wir einfach nur imitieren, was die Herren uns vorgelebt haben. Nach den Kriegen gab es einen Aufschwung in der Wirtschaft, der war auch ganz klar mit der Autoindustrie verknüpft. Und ich kann das auch total verstehen, weil nach so schweren Jahren wieder einen Aufschwung zu führen, durch ein Auto vielleicht auch in Gebiete zu kommen, wo man vorher gar nicht hingekommen ist. So ab den 60er Jahren gab es ja auch einen gewissen Autotourismus Richtung Italien und Ähnliches. Das ist etwas, was ich nachvollziehen kann. Das ist etwas, wo zum Beispiel ja auch, als es die DDR noch gab, lange auf ein Auto gewartet worden ist. Das war ein Luxusgut, wo man auch in Kauf genommen hat, dass man lange warten muss. Die Wege für die Autos waren aber die Wege meistens für den Mann, der Ernährer der Familie war, also zur Arbeit und zurück. Die Wege von Frauen, und das meine ich mit nicht männlicher Mobilität, mir ist einfach kein besseres Wort eingefallen, sind Wegeketten. Also die Frau auf dem Weg zur Arbeit bringt sie die Kinder zur Kita, kauft vielleicht noch ein, dann holt sie nach der Arbeit die Kinder wieder ab, kommt vielleicht noch bei einer pflegenden Person vorbei, schaut nach dem Rechten und kommt nach Hause. Und das ist natürlich etwas, was sowohl der ÖPNV als auch die Automobilität nicht so abbildbar gemacht haben. Also auch der ÖPNV verläuft meistens eher strahlenförmig und nicht in so Ketten, dass man auch Dinge verbinden könnte. Und da würde ich mich freuen, wenn wir das ein bisschen anders denken.
Aber wie würde sich dieses Andersdenken denn auch umsetzen lassen? Also wenn ich mich zum Beispiel auch erinnere, ich komme vom Dorf, ich komme aus der Altmark. Bei mir war damals der nächste Bahnhof 9 Kilometer vom Zuhause meiner Eltern weg. Also wenn ich zum Beispiel mal auch als Jugendliche zum Beispiel auf ein Konzert in die nächste Stadt fahren wollte. Also klar, da kann man sich schon aufs Fahrrad setzen, aber es ist nicht unbedingt die Regel, dass man das auch so umsetzt. Also ich glaube, ich war ungefähr die einzige Jugendliche, die da ein paar Kilometer auf dem Rad abgespult hat. Was meinen Sie, also was braucht es denn, um solche Forderungen auch durchzusetzen? Was muss da passieren?
Also ich kenne das auch, weil ich bin auch ländlich groß geworden und ehrlich gesagt gucke ich manchmal doch ziemlich staunend, wenn ich so auf Landkarten gucke, wie viele Kilometer wir manchmal zu Partys gefahren sind auf dem Rad, weil wir noch keinen Führerschein hatten oder auch kein Auto. Also ich glaube schon, dass das Vorhandensein von Auto, oder sollten wir einfach ein bisschen ehrlich sein, das macht auch bequem. Ne? Also da werden immer kürzere Wege auch mit dem Auto zurückgelegt. Was können wir nun tun? Auf jeden Fall habe ich mein Buch nicht geschrieben, damit alle ab morgen ihr Auto stehen lassen, sondern einfach erkennen, es kann zu einer Situation im Leben kommen, dass ich zu arm bin, zu krank bin oder auch zu alt, um ein Auto zu fahren. Und was ist dann? Funktioniert mein Leben dann noch? Habe ich Alternativen? Oder müsste ich mein Leben komplett anders gestalten? Und um das zu vermeiden, dass ich das anders machen müsste, würde ich heute mich freuen, wenn wir alle beginnen einzufordern, dass wir Alternativen wollen. Die Situation, die Sie zum Beispiel schildern, könnte gelöst werden durch Leihradsysteme, E-Scooter-Systeme, durch solche Rufbusse, die nicht einen festen Fahrplan haben, sondern nur fahren, wenn Nachfrage da ist. Also eigentlich die Sachen, die wir in der Stadt haben, brauchen wir auf dem Land. Und das wäre dann schon eine große Unabhängigkeit, wo ich sage, vielleicht kann dann der Dritt- oder Zweitwagen aus einem Haushalt schon abgeschafft werden. Wir könnten auch Carsharing im ländlichen Raum etablieren und sagen, es ist es uns wert, dass Menschen nur noch ein Auto haben, das ist vielleicht dann voll elektrisch, kann von der eigenen PV-Anlage, also Photovoltaikanlage, geladen werden auf dem Land. Der Rest machen wir mit dem Carsharing-Auto, weil wir das nur ab und zu brauchen. Das wären so die Ideen, die ich jetzt ad hoc hätte.
Sie setzen sich in Ihrem Buch ja auch mit Privilegien auseinander. Einerseits ist es ein Privileg, ein Auto besitzen zu können, sich das leisten zu können. Andererseits kann es aber eben auch ein Privileg sein, keines besitzen zu müssen, weil man zum Beispiel in der Stadt wohnt und arbeitet und eben kurze Wege hat, die dann mit Rad und Bahn zurückgelegt werden können. Welche Privilegien gilt es denn hier bewusst zu machen und zu hinterfragen?
Ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel. Leider stelle ich fest, dass es nichts nützt, nur Angebote zu machen. Also Sie haben bei mir, da wo ich wohne, eine U-Bahn, die zum Bahnhof fährt. Sie haben Busse, Sie haben Taxis, Sie haben Fahrräder, alles. Und trotzdem ist mein Wohnviertel bis zur Naht vollgeparkt. Woran liegt das? Es darf immer noch umsonst geparkt werden, es darf noch überall mit dem Auto vorbeigefahren werden, obwohl es ein Wohnviertel ist. Die Kinder werden angehalten, an jeder Ecke anzuhalten und zu gucken, ob da ein Auto kommt, weil sie gefährdet sind. Und ich glaube, in der Stadt fängt die Verkehrswende natürlich schneller an, indem wir einfach bepreisen. Warum darf man kostenlos parken? Das gehört sich nicht, finde ich. Wenn ein Kinderzimmer von 12 Quadratmetern in Hamburg, ich würde mal schätzen, 300 Euro wert ist, darf so ein 12 Quadratmeter Parkplatz umsonst genutzt werden. Ich denke, das sollten wir ändern. Und wir sollten die Möglichkeit schaffen, auch die Autos aus den Wohnvierteln rauszuschaffen, indem wir vielleicht Parkplätze, bewachte Parkplätze vor diesen Vierteln haben oder auch die Garagen nutzen, die es da gibt, so Quartiersgaragen. Ich glaube, wir müssen einfach ehrlich sein. Das Auto hat super viele Privilegien, Steuerprivilegien, Zuzahlungsprivilegien. Wenn Sie ein Auto kaufen mit teilelektrischem Antrieb, kriegen Sie bis zu 9.000 Euro über den Dienstwagen, über die Dieselsubventionierung. Das kann alles weg, um ehrliche Preise zu schaffen. Und parallel die Angebote, die ich eben genannt habe, die müssen natürlich überall her. Es ist zum Beispiel auch eine Idee, dass mobile Arbeiten, also WissensarbeiterInnen, die im Büro arbeiten, müssen die jeden Tag vom Land in die Stadt pendeln? Oder können die vielleicht an einem Ort sich zusammenfinden, wo der Arbeitgeber einen Raum gibt mit gutem Internet und dann fahren sie mit dem Rad zur Arbeit und am fünften Tag der Woche fahren sie dann ins eigentliche Office sozusagen.
Was mir auch spannenderweise aufgefallen ist, ich habe hier gerade die Inhaltsangabe vor mir und ich finde es total spannend, welche Gruppen Sie sich quasi ausgesucht haben, um die zu beleuchten. Also ich schneide das mal ein bisschen an. Genau, es gibt ein Kapitel, das nennt sich Mensch und dann gibt es da die Gruppen Menschen, die nicht Auto fahren wollen, Menschen in Familien, Menschen im ländlichen Raum, Menschen in Armut, Menschen mit Einschränkungen, aber auch POCs und Transpersonen oder Menschen, die alt oder krank sind. Und mich interessiert an der Stelle, auf viele kommt man, glaube ich, ne? Eben man wohnt im ländlichen Raum, wie soll man zum Supermarkt kommen oder ich habe eine Kleinfamilie, wie hole ich die Kinder ab etc. Aber wie haben Sie die Auswahl für die Gruppen getroffen, die Sie da in Ihrem Buch beleuchten?
Ich kenne all diese Gruppen und das ist auch die Basis meiner Arbeit, seitdem ich vor 3,5 Jahren mit She Drives Mobility begonnen habe. Und dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben, habe gedacht, nee Katja, du machst jetzt nicht das, was alle machen, du redest nicht über diese Menschen, sondern mit denen. Und dann habe ich einfach gesucht. Also ich habe Menschen bei Twitter einfach angesprochen, habe gesagt, ich schreibe hier gerade ein Buch und möchte gerne zeigen, dass nicht jede Person, die ein Lenkrad in der Hand hält, das total überzeugt tut. Dass manche Menschen gegen ihren Willen im Auto sitzen, dass ältere Damen im ländlichen Raum Auto fahren müssen, weil der Mann nicht mehr fahren kann. Die waren aber vorher zum Beispiel radfahrende Personen und hassen es, Auto zu fahren. Ich habe einfach gefragt, willst du oder musst du Auto fahren? Und da haben einige schon geschluckt und gesagt, was ist denn das jetzt für eine Frage? Ich sage, ja, möchtest du das super gerne, weil die Menschen gibt es ja, denen Automobilität Spaß macht. Oder bist du eine Person, die gesellschaftliche Probleme löst, indem sie Auto fährt? Und dann habe ich gefragt, kann eine Person ohne Führerschein dein Leben führen? Und da haben ganz viele von den InterviewpartnerInnen gesagt, nein. Mein Leben funktioniert nur, weil ich automobil sein kann, weil ich mir ein Auto leisten kann und den Führerschein gemacht habe. Und einige haben auch gesagt, Katja, das soll jetzt nicht böse klingen, aber du machst mir gerade Angst. Was ist eigentlich, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann? Wie gestalte ich dann mein Leben? Und ich bin total aufgepumpt durch diese Interviews, weil sie mir gezeigt haben, die Fragen, die ich stelle, sind die richtigen Fragen. Dass immer mehr Autos auf Deutschlands Straßen fahren, ist kein Erfolg. Sondern es ist ein Misserfolg der Verkehrspolitik, weil immer mehr Menschen ins Auto gedrängt werden.
Ja, die Frage, die Ihnen da von Ihrer Bezugsperson gestellt wurde, ne, was mache ich denn, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann oder darf, die knüpft vielleicht auch ganz gut dann an meine nächste Frage an. Sie fordern also eine inklusive und klimagerechte Verkehrswende. Was gehört denn dann im Endeffekt für Sie alles dazu? Also was bedeutet etwa inklusive Verkehrswende, beziehungsweise woran orientiert die sich?
Das Ministerium von Andi Scheuer, von unserem Verkehrsminister, der vor Volker Wissing an der Macht war, hatte auf den ersten 3 Führungsebenen nur weiße Männer. Da war keine Frau, da war keine Person im Rollstuhl, da war keine Person, die nicht aus der Mehrheitsgesellschaft, optisch zumindest, damit. Also es werden Männer auf 3 Führungsebenen gewesen sein, die eigentlich sehr ähnliche Hintergründe und dementsprechend auch sehr ähnliche Ideen haben. Und damit beginnt es doch schon. Wenn ein Mensch im Rollstuhl in diesen Gremien sitzt, die da Entscheidungen stellen für die gesamte Verkehrspolitik von Deutschland, wäre es 2022 unmöglich, dass neue ICEs vom Verkehrsminister gefeuert werden, in die Personen mit Rollstuhl aber nicht einfach einsteigen können. Das wurde total bejubelt. Der neue ICE hat sicherlich auch viele tolle Details mit WLAN, das irgendwie besser sein soll, keine Ahnung. Aber Volker Wissing hat es leider als barrierefrei bezeichnet und das ist dieser Zug nicht. Es ist immer noch für Menschen im Rollstuhl unmöglich, heute zu entscheiden, ich will von Halle nach Leipzig. Die müssen sich vorher anmelden, da muss Personal da sein und das ist für mich ein Unding. Weil diese Menschen haben ja schon eine Einschränkung in ihrem Leben, die nicht zu unserem gesellschaftlichen Normensystem passt. Und dann stellen wir ihnen noch Fahrzeuge hin, die ihnen verunmöglichen, gut unterwegs zu sein. Und das ist so ein Beispiel, wo ich inklusiv und klimagerecht sehe, weil Bahnfahren ist auf jeden Fall besser als Auto zu fahren. Und inklusiv wäre, wenn die Bahn dann auch dementsprechend barrierefrei gebaut werden würde.
Ja, und was mich an der Stelle auch interessiert, Sie haben sich ja jetzt auch lang mit dem Thema beschäftigt, haben viele Fragen dazu gestellt und Gespräche geführt. Was hat sich da bei Ihnen vielleicht auch verändert oder wurde da vielleicht eine Meinung, die Sie vorab, bevor Sie mit der Recherche begonnen haben, schon hatten, hat die sich vielleicht einfach nur gefestigt oder welche Denkprozesse wurden da vielleicht auch bei Ihnen angestoßen oder welche, gab es vielleicht auch Aha-Momente im Rahmen der Recherche?
Das ist eine super schöne Frage, weil ich habe sehr viel gelernt. Ich habe unter anderem gelernt, wie groß die Belastung eines Autos für Menschen, die in Armut leben, ist. Zahlen sind rausgekommen, 2021 sind das 13 Millionen Personen, die in Armut leben in Deutschland, also auch eine sehr große Gruppe. Die hat den geringsten Autobesitz, nämlich unter 50% der Menschen, die in Armut leben, haben überhaupt ein Auto. Und die Menschen, die in Armut leben und sich ein Auto leisten müssen, für die ist das eine große Belastung. Das war mir bewusst. Aber mir war nicht bewusst, es hat die eine Dame, die ich interviewt habe, mit 4 Kindern, die in ihrer Ehe immer auch mit dem Auto agieren muss, weil der Mann zur Arbeit und die Kinder zur Schule und sie wohnen auf dem Land. Und die hat mir nochmal die Augen geöffnet, indem sie gesagt hat, Katja, ich hätte super gerne einen funktionierenden ÖPNV, weil dann würde ich Anfang des Monats ein Ticket lösen. Und dann wäre für mich aus dem Kopf raus, dass es irgendwo noch passieren kann, dass Mobilität mich was kostet. Dann wäre ich einen Monat mit dieser Abgabe gut. Beim Auto meinte sie, dass sie fahren muss, weil sie keine Alternativen hat. Ist das nicht so? Sie fährt natürlich ein altes Auto, was auch entsprechend Sprit verbraucht. Und es ist immer Wartung, Reparatur. An dem Tag, wo wir telefoniert haben, war sie über einen Ast gefahren, der wegen eines Sturms auf der Straße lag. Am Tag danach hatte sie auch Angst, zur Wartung zu fahren. Sie musste das Auto erstmal stehen lassen, weil das 2000 Euro Kosten waren, das zu reparieren, weil der Unterboden aufgerissen war. Und da musste sie sich ein anderes Auto leihen. Also, was ja immer wieder erfolgt, dieses, ja, die armen Menschen, ne, die müssen immer noch Auto fahren. Nein, schafft denen Alternativen und holt sie vor allen Dingen aus der Armut, weil das ist sehr viel besser, als den, ja, den Spritpreis zu erstatten.
Ja, und ich würde Ihnen gerne noch ganz viel mehr Fragen stellen, weil ich es total spannend finde, mich mit Ihnen über das Thema zu unterhalten. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die auch nochmal zurück zum Titel Ihres Buches führt. Das heißt Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Vielleicht als abschließende Frage ein Blick in die Zukunft. Also wie sieht für Sie die Mobilität einer lebenswerten Welt aus und wie schauen Sie auf die kommenden Jahre oder in die Zukunft?
Also auf jeden Fall erkenne ich gute Mobilität daran, dass im Land, aber auch in der Stadt Kinder auf der Straße spielen, Menschen im Rollstuhl fahren, Menschen sich miteinander unterhalten, ihre NachbarInnen kennen und es ist ruhig, es ist grün, es ist lebenswert. Die Mobilität kommt auf Abruf, immer dann, wenn ich sie brauche. Es gibt sichere Radwegesysteme, gute Fußwege. Es gibt in den Wohnvierteln keine privat besessenen Autos mehr, sondern nur Autos, die den ganzen Tag fahren und uns mitnehmen, voll elektrisch und leise. Und ich glaube, wir holen einfach die Lebensqualität in die Dörfer und in die Städte zurück, indem wir die private Automobilität überflüssig gemacht haben.